Ja, solange wir noch keine Bildverbindung nach Amerika und keine Bildverbindung in das Raumschiff haben, können wir uns natürlich immer wieder mit unserer Fähre hier im Studio unterhalten. Und ich glaube, wir sollten, Herr Brock, jetzt noch einige Dinge erläutern. Da haben Sie zum Beispiel an dem Fenster, durch das Sie ja auf den Mond hinunterschauen können, da haben Sie ein Gerät. Würden Sie das mal erläutern?
Dieses Gerät wird, wenn es benötigt wird, an dem Ausflugfenster befestigt, womit die Apollo-Kapsel eingepeilt werden kann.
Ja, wir sind ja hier in der Fähre und die Kapsel die kommt, zu der die Fähre ja wieder zurückkehrt.
Die Fähre wieder zurück und da ist hier eine Zielvorrichtung drin und die muss in Deckung gebracht werden mit bestimmten Markierungen auf der Apollo-Kapsel.
Ja, ja. Sagen Sie, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch eben nicht. Sie sind ja festgebunden jetzt. Sie sind hier starr mit einem Band an den Boden gefesselt. Ja. Na, das ist natürlich...
Das ist ja praktisch die Befestigung des Astronauten, denn im Weltraum ist alles schwerelos. Und wäre der Astronaut nicht angeschnallt, hätte er nicht eine künstliche Schwere, wäre er gar nicht in der Lage, irgendwelche Hebel zu betätigen. Er würde wahrscheinlich waagrecht hochfliegen, denn jede Kraft bedingt ja eine Gegenkraft.
Aber Sie stehen, Sie sitzen nicht in der Fähre.
Wir stehen in der Fähre, wir sitzen nicht.
Nun erklären Sie doch noch einiges zu diesen Armaturen.
Das Wichtigste für heute Nacht dürfte wohl dieser kleine Anzeiger sein. In dem Augenblick, wo die Mondfähre Kontakt mit dem Mondboden hat, dass der Sensor den Boden berührt, leuchtet hier ein blaues Licht auf. Das heißt, wir sind auf dem Mond.
Der Mann, der sich dies alles erklären ließ in einem 1:1 Modell der Mondfähre, heißt Günther Siefert und ist jetzt für uns am Telefon. Wunderschönen guten Tag, Herr Siefert.
Ja, guten Tag, Herr Wagner.
Eine Frage, die sich sofort aufdrängt, wenn man diese Aufnahmen noch einmal hört und sieht. Woher hatten Sie denn in einer Zeit des Wettlaufs zum Mond authentische Angaben über technische Details der Raumflugtechnik und der Mission generell? War das nicht top secret?
Nein, keineswegs. Im Gegenteil, die Amerikaner waren ja interessiert daran, dass diese Ereignisse einfach in der Weltöffentlichkeit bekannt wurden. Und so wurden uns eigentlich auch in Amerika alle Türen geöffnet. Wir konnten also die Institute der NASA besuchen, in Huntsville, in Houston, in Cape Canaveral. Wir konnten in die Industriewerke gehen, wo die Raketen gebaut wurden und die Raumschiffe. Und wir konnten eigentlich alle Informationen bekommen, die notwendig waren. Wir haben etwa 14 Tage vorher ein 250 Seiten dickes sogenanntes Presskit bekommen. Da war der Flugplan drin, da waren Biografien der Astronauten drin, da waren technische Details über alles drin. Die Amerikaner wollten ja, dass dies alles bekannt wird. Sie wollten ja nichts hinterm Berg halten. Ganz im Gegensatz zu den Russen, die damals ja also mehr als verschwiegen waren. Die haben ja gar nichts gesagt.
Zurück zu der Fernsehübertragung. Sie wussten, dann und dann startet die Apollo-Mission, dann und dann ist möglicherweise mit einer Mondlandung zu rechnen, aber Sie hatten die Unwegsamkeiten einer Live-Übertragung ja auszubaden, insofern, weil man nie genau vorhersehen konnte, wann denn tatsächlich Eagle landen konnte. Ja, sämtliche Drehbücher sind dort futsch, wenn dort irgendetwas anders abläuft.
Sie haben eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Schwierige war eigentlich, bei dieser ganzen Übertragung immer genau zu wissen, was passiert jetzt. Das heißt, wir hatten ja durch Kopfhörer ständig den Funksprechverkehr zwischen dem Kontrollzentrum und dem Raumschiff im Ohr. Das konnten wir genau verfolgen. Und wir haben auch die kritischen Situationen verfolgen können. Also immer Stück für Stück, Minute für Minute weiterzugehen. Wie läuft das jetzt ab und endet das nicht möglicherweise in einer Katastrophe? Die Chance hätte ja auch bestanden.
Waren Sie darauf vorbereitet?
Ich glaube, wir alle. Das heißt, meine Kollegen, die als Reporter mit im Studio waren, ich war ja nicht der Einzige, und auch unser Mann in Houston, Werner Büdler, ich glaube, wir waren sehr optimistisch, dass das gelingen würde. Aber im Rückblick muss ich natürlich sagen, die Chancen waren 50-50.
Mehr zu diesem Medienereignis anno 1969 gleich nach dieser Musik. Im Radio 1 Medienmagazin blicken wir zurück ins Jahr 1969, 20. und 21. Juli. Apollo 11 landet auf dem Mond und die ARD ist mehrere Stunden live dabei. Am Telefon immer noch Dr. Günther Siefert, der damals durch die ARD-Sondersendung leitete. Anders als bei einem Fußballspiel, wo man weiß, da gibt es eventuell noch eine Verlängerung und dann das Elfmeterschießen, ist eine Mondlandung, die vorher noch nie so durchgeführt wurde, natürlich eine Sendung ins Ungewisse. Auf wie viele Stunden hatten Sie sich denn vorbereitet?
Wir hatten uns darauf eingerichtet, an dem 20.07. das war ein Sonntag, nachmittags und am Abend die Mondlandung zu übertragen. Nur die Mondlandung. Und dann wieder abzubrechen und zu sagen, wir melden uns morgen früh wieder, wenn die Astronauten um 6.30 Uhr, so war das ursprünglich geplant, die Mondfähre verlassen und ihre Exkursion auf den Mond unternehmen. Nun war das alles plötzlich alles ganz anders. Nach der erfolgten Landung hieß es, die steigen früher aus, das kann schon heute Nacht sein, um 12 Uhr, um 2 Uhr, um 4 Uhr. Also mussten wir auf Sendung bleiben. Die Zuschauer hätten uns gesteinigt, wenn wir dann einfach Schluss gemacht hätten. Sie dürfen nicht vergessen, dass in dieser insgesamt 28-stündigen Sendung, die lief ja dann bis montagsabends, bis zum 21. um 21 Uhr, dass wir nur 2,5 Stunden lang Bilder live vom Mond hatten. Das Problem war ja auch immer, dass man mit der Energie, die man hatte, sparsam umgehen muss. Die musste man vor allem ja auch für die Computerübertragung, für die Datenübertragung brauchen, für den Funksprechverkehr. Das braucht ja alles Energie, nicht? Und da ist man natürlich bei der ersten Mondlandung mit der Fernsehkamera sehr spärlich gewesen. Die hatte auch nur 320 Zeilen. Nicht?
Aber man sah doch eigentlich die Bilder von außen. Wie kam die Kamera dahin?
Das ist ganz einfach. Die war also in der Mondfähre in einem Behälter untergebracht. Ja, sagen wir mal so 3 Meter über Grund. Und als der Armstrong ausstieg, durch die Luke kam und oben auf der Sprosse stand, da ist so ein kleiner Balkon gewesen, bevor er runterging, die Leiter, hat er diesen Behälter geöffnet und hat die Kamera rausgezogen. Und dann war die so eingestellt, das hatten die vorher also ganz genau ermittelt und fixiert, dass man dann sehen konnte, wie er die Leiter runterging. Das war dieser Blickwinkel. Und dann, als er unten war, hat man die Kamera umgebaut. Die haben die dann aus diesem Behälter rausgeholt oder aus dieser Position und haben die, na so vielleicht 15 Meter von der Mondfähre entfernt, aufgebaut, dass sie im Hintergrund immer die Mondfähre hatten und die Experimente, die aufgebaut wurden. Die Kamera hat ja automatisch gearbeitet, die braucht ja nicht bedient zu werden, war ja auch keine Gummilinse dabei und so. Und so ist eben dieses Blickfeld der Aktivitäten auf dem Mond, sie haben sie dann noch einmal, glaube ich, nochmal umgebaut, so ist das immer im Blickfeld gewesen.
Nun haben wir gehört von Georg Scheller, dass diese mehrstündige Übertragung nochmal wiederholt wird vom Bayerischen Rundfunk. Aber wir haben auch gehört, dass es davor beim Westdeutschen Rundfunk und dann in der Wiederholung beim Bayerischen Rundfunk kurz nach Mitternacht auch eine neue Diskussionsrunde geben wird mit den Beteiligten der damaligen Runde. Worüber werden Sie sprechen?
Ja, zunächst einmal, diese Wiederholung ist ein Zusammenschnitt von etwa 5 bis 6 Stunden, der eigentlich nur die Höhepunkte zeigen kann. Und vorher machen wir eine etwa 2-stündige Sendung, in der auch einer der Apollo-Astronauten, allerdings nicht Armstrong und Aldrin, sondern Duke anwesend sein wird. Es wird ein Wissenschaftler anwesend sein, der damals an den Experimenten beteiligt war. Und mein Kollege Hans Heine und ich werden also auch als Gäste in dieser Sendung sein. Und ich habe gerade gestern den Ablaufplan für diese Sendung bekommen. Es wird also eine Diskussion mit Filmeinblendungen sein insgesamt. Und zum Schluss gibt es auch noch eine kleine Geburtstagsüberraschung. Aber die kann ich Ihnen und darf ich Ihnen leider nicht verraten.
Ja, dafür habe ich Verständnis. Aber vielleicht verraten Sie uns noch ganz kurz, was denn aus Ihrer Sicht von dieser Mondreise geblieben ist. Auch Sie haben ja auch die danach folgenden Mondmissionen kommentiert und sind ja sozusagen in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen als Mr. Apollo, als der Mann, der mit diesem Knopf im Ohr uns alle begleitet hat bei diesen wichtigen Mondmissionen. Aber was ist geblieben?
Also in erster Linie, das muss man einfach sagen, war es ja ein Programm, das den Amerikanern ihr Selbstbewusstsein wiedergeben musste oder sollte. Denken Sie bitte zurück an die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Immer hatten die Russen die Nase vorn. Die Russen wollten auch zum Mond. Bei denen ist das eigentlich erst in den letzten Monaten gescheitert. Die Rakete hat nicht funktioniert, die Auseinandersetzung zwischen militärischer Raumfahrt und ziviler Raumfahrt hat nicht geklappt. Sie haben ihren hervorragenden Raketeningenieur Koroljew durch Tod verloren. Also beide wollten zum Mond und wollten dieses Wettrennen gewinnen. Aber denken Sie nur mal einfach zurück aus der Perspektive von heute. Ich glaube, ganz endgültig kann man dieses Ereignis historisch immer noch nicht einordnen. Nur eins möchte ich sagen. Überlegen Sie einmal, was wir in diesem 20. Jahrhundert alles erlebt haben. Es waren doch fast nur Tatarenmeldungen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Nazizeit, Holocaust, Hiroshima, Katastrophen noch und noch. Und dann gab es zwei Ereignisse, die dann doch gesagt haben, es geht ein bisschen weiter mit der Menschheit. Das eine war 1989 die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. Und das andere war 20 Jahre vorher eine unglaubliche Entdeckungsreise, die lange ein Menschheitstraum war, nämlich auf dem Mond zu landen. Und ich glaube, so muss man es auch ein bisschen einordnen. Es hat auch psychologische Aspekte. Und denken Sie dran, uralter Menschheitstraum. Lesen Sie die abendländische Literatur, da finden Sie immer wieder Hinweise dafür.
Wir machen jetzt allerdings nur einen Sprung ins Jahr 1945.
Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, hier spricht Paul Kanninger. In wenigen Augenblicken haben wir die T-32 Minuten 21 Sekunden Marke erreicht. Jetzt.
Sie sprechen von dem deutschen Team von Raketenwissenschaftlern, das nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika kam. Dieses Team brachte Amerika die Raketenwissenschaft bei. Es war der größte Technologietransfer, der je in der Weltgeschichte stattgefunden hat.
Um T-8:05 wurde der Abschusskomplex geräumt und es wurde damit begonnen, die Trägerrakete aufzutanken.
Dann der Sputnik-Schock.
Mit diesen Signalen meldet am 4. Oktober 1957 der erste künstliche Erdtrabant seine Existenz. Erst im Januar und März 1958 starten auch die USA ihre ersten Erdsatelliten Explorer und Vanguard.
Zero, rocket away!
Ein amerikanischer Satellit umkreist den Erdball. Das ist ein Triumph für das Forscherteam der amerikanischen Armee unter der Leitung des ehemals deutschen Raketenexperten Wernher von Braun.
Ich habe im Jahr 1930 begonnen, für Raketen- und Weltraumfahrt praktisch zu arbeiten. Habe 28 Jahre lang nun diesen Tag herbeigesehnt.
Von beiden Seiten des Ozeans starten in immer kürzeren Abständen die Raketen.
Es schien, als sei dieser Tag wie jeder andere. Dieser 12. April 1961. Doch niemand ahnte, dass noch am gleichen Vormittag die Welt den Atem anhalten würde.
Gagarin befindet sich wohlauf. Er ist überwältigt vom Anblick der Sterne und der gleißenden Farben im Weltraum.
Diese 108 Minuten zwangen das kapitalistische Lager ein weiteres Mal zum Umdenken.
Direkt nach Gagarins Flug gab es einen unglaublichen Aufruhr im Kongress. Unsere Politiker konnten einfach nicht verstehen, warum die Sowjets uns immer und immer wieder voraus waren.
Am 25. Mai 1961 tritt der Präsident vor den Kongress.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Ich habe mit jedem über meinen Traum gesprochen, über die Eroberung des Weltalls. Alle haben mich angeglotzt und gedacht, der Junge ist doch irre. Und dann war es soweit. Armstrong war auf dem Mond und wir beide haben Rotz und Wasser geheult. Erinnerst du dich?
We got data dropout. Roger, stand by.
Houston, sind wir trotz Stromalarm okay?
Wenn er sich nicht wiederholt, seid ihr okay. Go für Landung.
Roger, alle Daten gut. Höhen- und Geschwindigkeitskontrolle?
Sieht gut aus, Adler. Kommen.
Wir wirbeln etwas Staub auf. Vielleicht sind es auch Brocken. Kommen genau runter. Der Landeplatz sieht gut aus. Nicht übel. Wir sehen jetzt unseren Schatten. Ja, wir sind fast unten. Stand by für Bodenkontakt.
Verstanden.
Stand by. Stand by.
Houston, hier Ruhebasis. Adler ist gelandet. Jetzt auf. Ich bin am Fuße der Leiter und werde jetzt vom Landefahrzeug hinuntersteigen. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Stand denn eigentlich in Ihrem Drehbuch, was Sie bekommen haben, also in diesem Pressekit, auch der berühmte Satz drin mit dem großen Schritt für die Menschheit?
Oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und diesen Satz kannte vorher auch kein Mensch. mit Ausnahme Armstrong, der den wahrscheinlich von einem geschickten PR-Manager bekommen hat. Es gibt also Stimmen, die behaupten, dass er also Norman Mailer gewesen. Ich habe gerade das Buch hier auf meinem Schreibtisch, das Norman Mailer nachher geschrieben hat. Also das ist ja ein poetischer Satz und sowas ist dem Armstrong ja auch nicht spontan eingefallen.
Und schon gar nicht unter diesem Druck, unter dem physischen, ne?
Natürlich nicht. Und ich muss Ihnen noch was sagen. In dem Augenblick, in dem dieser Satz gesprochen wurde, haben wir den gar nicht mitgekriegt. Der Funksprechverkehr war ja nicht gut in dem Augenblick und über längere Strecken. Es waren furchtbare Knarrgeräusche darin. Und wir haben immer nur gehört, wie er sagt, also die Oberfläche des Mondes ist wie Puder. Ich habe jetzt den Fuß draufgesetzt, ziehe wieder zurück. Und jetzt komme ich mit dem anderen Fuß und wir sehen das und das. Und diesen Satz haben wir wirklich in dem Augenblick nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht genau, wann er denn gesprochen wurde. Es heißt immer, das lesen Sie in der ganzen Literatur, in dem Augenblick, in dem er auf dem Mond stand, hat er diesen Satz gesprochen. Sie können reinhören in den Originalton, da hören Sie den nicht.
Ist das vielleicht eine Fälschung?
Ach, das möchte ich nicht sagen. Nein, das nicht, auf keinen Fall. Also der wird den schon gesagt haben, aber ich kann das nicht so verifizieren. Als wir später den NASA-Film bekamen mit den Filmaufnahmen, da sieht man also auch, wie er untersteigt, die Leiter und den Mondboden betritt, da ist dieser Satz ganz deutlich zu verstehen. Nur in der Live-Übertragung ist er nicht zu kriegen.
Dr. Günther Siefert am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch nochmal für uns alle zu erleben, die Mission vor 30 Jahren und eine aktuelle Diskussion. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche toi toi toi.
Dankeschön, auf Wiederhören.